ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich Yasin Güler. Hallo, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Yasin, ich freue mich riesig, dass du hier bist, denn das ist alles andere als selbstverständlich. Du bist 2023 Opfer eines islamistischen Attentäters in einem Duisburger Fitnessstudio geworden, der aus dem Nichts mit einem Messer auf dich eingestochen hat und sowohl dich als auch drei weitere Männer lebensgefährlich verletzt hat. Einen weiteren Mann hat er kurz zuvor getötet. Wie lange hast du nach dem Attentat in Lebensgefahr geschwebt?
Vier Monate lang. Im letzten Monat war ich auf der Normalstation und ich habe einige Organe verloren. Ich habe den Blinddarm verloren, ich habe die Gallenblase verloren, ich habe eine Niere verloren, einen Teil der Leber, einen Teil des Dickdarms und habe mehrere Lungenembolien. Und am Ende kam ich dann auf eine Anzahl von 14 Operationen insgesamt. Und konnte dann nach 5 Monaten endlich entlassen werden.
Was ein Wahnsinn. Du warst ja vor dem Anschlag ein absolut fitter 21-jähriger Mann, warst im Fitnessstudio trainieren, als es passiert ist. Wie eingeschränkt bist du heute körperlich?
Ziemlich eingeschränkt, auch wenn ich sagen muss, dass ich den Umständen entsprechend sehr, sehr viel Glück gehabt habe. Ich kann nicht alles essen, was ich möchte, ich kann nicht alles trinken, was ich möchte. Die eine Niere, die ich noch habe, arbeitet nur zu 28%. Das ist wirklich nicht viel. Ich war aber mal bei null, deswegen bin ich sehr dankbar dafür. Ja, und auch sonst, ich bin nicht mehr körperlich belastbar. Mich strengt wirklich alles an. Wenn ich die Treppe hochgehe, bin ich froh, wenn ich mich danach 10 Minuten entspannen kann. Dazu kommen dann noch die ganzen Medikamente, die natürlich auch Nebenwirkungen haben. Ich werde immer unfitter, wenn man es so sagen möchte. Und das belastet mich, vor allem, weil ich weiß, wie ich mal war, wie fit ich mal war.
Du hast vor dem Anschlag Germanistik und Geschichte studiert auf Lehramt. Konntest du dein Studium wieder aufnehmen?
Ja, zum Glück.
Wie ist es psychisch? In welchen Situationen holt dich das, was du damals erlebt hast, wieder ein?
Ich war vor kurzem am Düsseldorfer Hauptbahnhof und dort ist dann jemand mit dem Messer auf Leute losgegangen. Und als ich dann das Wort Messer hörte, bin ich dann auf einmal kerzengerade stehen geblieben und konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe einfach angefangen zu weinen, ohne Erklärung. Ich hätte mich auch gar nicht retten können. Ich wusste einfach nicht, was ich in dem Moment machen soll. Und da wird einem dann bewusst, wie schwerwiegend das Trauma war, das man durch diesen schrecklichen Vorfall erlitten hat.
Zumal ja auch immer wieder leider neue Berichte von Messerattacken kommen, die sich zunehmend häufen in Deutschland. Auch das ist für dich wahrscheinlich nicht einfach, wenn du in Nachrichten hörst, es ist wieder was passiert.
Nein, das ist wirklich nicht einfach für mich und es hätte auch so viel verhindert werden können. Das ist so, so schlimm. Wenn wir mal darüber nachdenken, viele Anschläge werden ja auch immer wieder online angekündigt. Natürlich nicht alle, aber viele. Und wenn wir alle als Gesellschaft etwas aufmerksamer wären, wenn wir solche Kommentare ernster nehmen würden und wenn der Staat konsequenter durchgreifen würde, dann müsste vieles nicht passieren. Dann würde uns sehr, sehr viel Leid erspart werden.
Umso schöner, dass jetzt ein wirklich schönes Ereignis in deinem Leben ansteht. Das ist auch der Grund, weshalb wir die Sendung aufzeichnen müssen. Du heiratest nämlich deinen Verlobten und zwar genau an dem Tag, an dem wir die Sendung ausstrahlen. Ich finde, das ist eine super Entschuldigung, nicht live zu kommen. Als ihr euch kennengelernt habt, da ging es dir auch noch richtig schlecht körperlich, oder?
Ja, also wir haben uns im Dezember kennengelernt. Das war ein paar Monate nach meiner Entlassung. Ich hatte sehr, sehr viele Narben am gesamten Körper, konnte mich kaum im Spiegel betrachten, konnte aufgrund eines Katheters, den ich hier im Herzen hatte und durch den ich dialysiert worden bin, auch nicht duschen gehen. Ich hatte noch den künstlichen Darmausgang und ich habe mich auch nicht dazu in der Lage gefühlt, jemanden kennenzulernen. Auch weil ich damals nicht geoutet war, aber auch weil ich mich halt selbst nicht lieben konnte. Wie soll mich jemand anderes lieben, wenn ich mich selbst nicht lieben kann? Und irgendwann habe ich mich dann einfach aus Langeweile bei Tinder angemeldet. Und dann schrieb er mir auf einmal und daraus erwuchs dann ein ganz tolles Gespräch. Wir haben uns näher kennengelernt und dann wurde relativ schnell klar, das ist er. Ja, dann haben wir uns getroffen mehrmals und nach dem dritten Mal sind wir schon zusammengekommen, weil wir wussten, dass das passt. Ja, und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn du ein einigermaßen normales Leben führen möchtest, dann kannst du diese Beziehung nicht im Schatten führen, sondern musst sie in die Öffentlichkeit tragen. Und das bedeutet, dass du dich outen musst, dass du dein Coming Out haben musst. Ja, und dann habe ich es öffentlich gemacht und seitdem bin ich glücklicher denn je.
Du hast ein Buch über dein Leben nach dem Messerattentat geschrieben. Das Buch heißt Vergeben statt Vergelten, warum wir Perspektiven gegen Gewalt brauchen. Als ich es gelesen habe, hatte ich den Eindruck, da schreibt kein normaler 23-Jähriger, sondern ein sehr alter, weiser Mann, der voller Lebensklugheit auf das Leben und auf unsere Gesellschaft blickt. Ich schätze, diese Grenzerfahrung, die du gemacht hast, machen musstest nach dem Attentat, die haben dich schon sehr reifen lassen, oder?
Definitiv. Also ich bin durch den Vorfall um einiges reifer geworden, aber ich muss sagen, ich habe mich schon immer älter gefühlt. Also wenn man das so sagen darf. Also mir wurde auch immer gesagt, du bist hier fehl am Platz. Also mit deiner Einstellung gehörst du eigentlich nicht in den Kreis der 15-Jährigen, der 17-Jährigen, sondern eher in den Kreis der 25-Jährigen, der 30-Jährigen. Und ich glaube, mit der Voraussetzung war es für mich definitiv auch einfacher, dann besonnener, reflektierter mit diesem Vorfall umzugehen, auch wenn es für mich natürlich auch sehr, sehr schwer war. Das will ich gar nicht verhehlen. Ich habe sehr, sehr lange sehr, sehr viel Hass verspürt. Ich habe auch teilweise dann Ressentiments gegen Muslime geschürt. Das will ich gar nicht leugnen. Ich hab mir dann auch eingeredet, ja, guck mal, der Islam ist das Problem, schau mal, was diese Menschen dir angetan haben. Aber ich habe in der Zeit dann auch ganz, ganz viele tolle Freunde an meiner Seite gehabt, die auch muslimischen Ursprungs waren, die einen muslimischen Glauben hatten und mir gezeigt haben, dass das halt eben nichts mit dem Islam zu tun hat. Islamismus ist nicht gleich Islam. Es gibt halt auch radikale Strömungen innerhalb des Christentums, es gibt radikale Strömungen innerhalb anderer Religionen und ich als Christ würde auch nicht wollen, dass man mich mit diesen radikalen Strömungen gleichsetzt. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, dass man da differenziert. Ja, dann saß ich vor Gericht, habe dem Mann in die Augen geblickt und ich habe nur Hass gesehen. Er war so stolz auf das, was er getan hatte. Aber da war kein Mensch mehr vor Gericht. Da war nur eine leblose Hülle, die einfach nur Hassbotschaften rezitierte. Und in dem Moment wurde mir klar, schau in deine Vergangenheit. Wenn du mit Hass auf Hass geantwortet hast, ging es dir nur noch schlechter. Jetzt guck mal, was dieser Hass im Endgültigen mit ihm gemacht hat. Endgültig heißt, da ist niemand mehr zu Hause, da existiert niemand mehr. Der Hass hat ihn aufgefressen. So möchtest du nicht enden. Und ich war wirklich voller Hass.
Auch zu dem Zeitpunkt, ja, zu dem der Prozess noch stattfand. Du hast diesem Attentäter in die Augen geguckt.
Ich war voller Hass. Und in dem Moment habe ich dann gesagt, so möchtest du nicht enden. Ich vergebe ihm. Aber
obwohl er nichts bereut hat.
Ich vergebe bedeutet ja nicht nur, dass ich ihm vergebe, sondern dass ich mir die Chance gebe, mit mir selbst im Reinen zu sein. Wenn einer diesen Frieden verdient hat, dann ja wohl ich. Und deswegen habe ich diesen Entschluss gewagt.
Wie anders blickst du heute noch auf dein Leben als früher?
Das Leben ist so, so kostbar und das ist mir durch diesen Vorfall noch einmal bewusst geworden. Die Menschen, die einem zur Seite stehen, die einem wirklich ihr Herz schenken, sind ganz, ganz bedeutsam und man sollte diese Menschen jeden Tag daran erinnern, dass sie einem so viel bedeuten, denn irgendwann hat man vielleicht nicht mehr die Gelegenheit dazu. Das ist mir bewusst geworden. Ich habe auch immer eine sehr schwierige Beziehung zu meiner Mutter gehabt, auch natürlich dadurch, dass ich ein Trennungskind war, aber das hat mir bewiesen, dass die einzige Person jetzt in meinem familiären Kontext meine Mutter ist, die sich wirklich um mich kümmert, die mich wirklich liebt, die mich bedingungslos liebt. Sie hat 5 Monate lang auf einem Stuhl geschlafen, damit ich irgendwie einschlafen kann.
Weil du vor Schmerzen nicht schlafen konntest.
Weil ich vor Schmerzen nicht schlafen konnte. Und da ist mir bewusst geworden, wie stark die Liebe ist. Und die Liebe kann den Hass besiegen. Wir müssen sie nur wieder in unser Herz lassen.
Lass uns noch mal zurückschauen auf diesen 18. April 2023, der Tag des Messerattentats. Du warst an diesem Tag in Duisburg im Fitnessstudio, um zu trainieren. Du bist dann in die Umkleide gegangen, hast dein T-Shirt ausgezogen. Was ist dann passiert?
Ja, ich habe mein T-Shirt ausgezogen und im selben Moment habe ich dann Hilfeschreie aus den Duschen gehört. Bin dann im Affekt dorthin geeilt. Also man hat das gemerkt. Hat keiner Spaß gemacht, das war klar. Da schreit jemand um sein Leben. Und dann bin ich losgeeilt und auf der Hälfte der Strecke bin ich dann mit ihm zusammengeprallt. Mit
diesem Attentäter.
Genau. Und ehe ich mich versah, steckte schon das Messer in meiner rechten Flanke. Und dann war es auch schon wieder draußen und ich blickte an mir herab und sah ein riesiges, klaffendes Loch in meiner rechten Seite.
Und hattest du auch nichts mehr an, was dich hätte schützen können?
Nee, ne? Das nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass mich eine Jacke oder ein T-Shirt geschützt hätten. Ja, dann habe ich halt an mich herabgeblickt und sah dann auf einmal dieses riesige Loch und wie das Blut aus diesem Loch herausströmte. Und ich wusste in dem Moment gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich konnte das gar nicht richtig begreifen. Gespürt hatte ich es nicht. Und ich dachte in dem Moment wirklich, zwickt mich mal bitte. Ich glaube, ich träume. Ich glaube, das ist hier gerade gar nicht passiert.
Also du hattest gar keine Panik oder irgendwas? Nee, sondern
ich war eher so fassungslos. Verwirrt. Ja, ich war fassungslos. Ich war verwirrt. Ich konnte das alles gar nicht begreifen. Und ja, dann bin ich losgerannt, habe dann entschieden, nach Hilfe zu suchen. Das war das Einzige, woran ich in dem Moment denken konnte. Bin losgerannt und habe es nicht weit geschafft, weil ich mir das Loch nicht zugehalten habe und dadurch noch mehr Blut verloren habe.
Also du bist dann hingefallen. Es war totale Panik.
Ich bin nicht hingefallen, ich habe mich einfach hingelegt. Okay. Ich konnte nicht mehr. Also ich wurde irgendwann so müde, dass ich gesagt habe, nee, jetzt lege ich mich hier hin. Mhm. Und bevor ich dort angekommen war, rannten ja Leute hinter mir auch in Richtung Ausgang.
Ja, es herrschte ja eine Massenpanik.
Klar, es herrschte eine Massenpanik und alle schrien, renn um dein Leben, rette dich. Und ich dachte mir in dem Moment nur, ja Leute, ich kann mich nicht mehr retten, er hat mich schon getroffen, was soll ich machen? Und ja, dann bin ich dort zu Boden gegangen, habe mich hingelegt und dann habe ich das Bewusstsein verloren.
Und du hattest ein Riesenglück, muss man sagen, weil dich eine Rettungssanitäterin gefunden hat, die selbst privat trainiert hat in diesem Studio.
Ja.
Und die hat dir das Leben gerettet, weil sie wusste, was man machen muss in der Situation.
Ja, ich nenne sie immer meinen Engel, meinen Schutzengel, weil sie im richtigen Moment da war. Und es gab zwar noch jemanden, der auf mich aufmerksam geworden war und mir auch ein Handtuch auf die Wunde gedrückt hatte, aber der wurde leider auch von dem Attentäter angegriffen. Der Attentäter kam später noch einmal zurück und stach ihm zweimal ins Bein. Und dann ist er natürlich auch geflohen und hat nach Hilfe gesucht und ich blieb dort liegen. Und sie kam dann, hatte nichts davon mitbekommen. Ich meine, es gibt 3 Etagen in diesem Fitnessstudio. Und als sie dann nach oben kam und mich so vor der Frauenumkleide liegen sah, war sie erstmal total schockiert. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Was ist denn hier los? Ja, und dann hat sie direkt gehandelt, ist direkt zu mir gerannt, hat mich in eine stabile Seitenlage gebracht, hat das Loch abgedrückt und hat mich angesprochen. Wie geht's dir? Wer bist du? Warum bist du hier?
Ich wollte dich bei Bewusstsein halten.
Sie wollte mich bei Bewusstsein halten, genau. Ja, und das hat auch gut funktioniert, hat Späße gemacht. Warum studierst du auf Lehramt? Wer möchte denn Lehrer werden? Solche Späße halt. Aber das hat mich wach gehalten. Und ja, am Ende hat es dann fast 50 Minuten gedauert, bis die Rettungskräfte eingetroffen sind.
Bis Polizei und Rettungskräfte bei dir waren.
Aber die Polizei musste den Ort natürlich erst sichern, bevor sie Rettungskräfte einlassen konnte. Deswegen kann ich das auch vollkommen nachvollziehen. Aber es war lange. Es war eine lange Zeit und ich hätte in dieser Zeit auch verbluten können. Aber zum Glück war sie da und hat dafür gesorgt, dass ich es nicht erleben musste.
Du warst ja dann erstmal, als du im Krankenhaus warst, erstmal zwischendurch nicht mehr bei Bewusstsein. Was sind denn deine ersten Erinnerungen, als du im Krankenhaus wieder zu dir kamst?
Also meine letzten Gedanken waren die Gedanken, die sich um meine Mutter kreisten. Also ich habe in diesen letzten Momenten, kurz bevor ich ohnmächtig geworden bin, an meine Mutter gedacht. Ich habe mich gefragt, ob ich meine Mutter jemals wiedersehen würde. Und das hat mich wirklich zutiefst berührt und es hat mich verletzt, weil ich wusste, es kann sein, dass du jetzt hier stirbst und dann wirst du dich nie zu 100% mit deiner Mutter vertragen haben. Dann wirst du nie dieses Verhältnis mit deiner Mutter gehabt haben, wie du es früher hattest. Dann war das Erste, was ich nach meinem ersten Koma gesehen habe, das Gesicht meiner Mutter. Und das hat mich sehr beruhigt.
Die dann eben die 4 Monate an deiner Seite war und auf diesem Klappstuhl neben dem Bett übernachtet hat. War dir denn damals klar, dass es nicht sicher ist, ob du das Ganze überlebst? Haben dir die Ärzte das gesagt?
In Duisburg nicht, in Düsseldorf ja. Also die wahre Depression begann erst in Düsseldorf. Ich hatte in Duisburg noch relativ viel Hoffnung, dachte, es würde wieder bergauf gehen. Die Ärzte waren relativ optimistisch, versprachen mir sogar eine Pizza, sobald ich hier rauskomme. Und ja, Ich wusste auch nicht, was es bedeutet, eine Niere verloren zu haben und dass die andere Niere nicht mehr arbeitet. Mir war die Tragweite dieser Konsequenzen einfach nicht bewusst. Und das wurde mir dann erst in Düsseldorf klar. Da sprach man dann Tacheles mit mir und da wurde es ja auch immer schlimmer. Da hörten die Blutungen nicht auf, da hatte ich immer wieder Lungenembolien, da ging es immer wieder in den OP und dann hörte ich teilweise auch, dass Ärzte meiner Mutter sagten, dass sie mich in der letzten Operation nur ganz knapp wieder zurückholen konnten. Und da wurde mir bewusst, das kann hier auch ganz anders ausgehen. Es kann sein, dass du jetzt 2 Monate überlebt hast, nur um dann im Krankenhaus zu sterben.
Was war denn dein persönlicher Tiefpunkt?
Mein persönlicher Tiefpunkt?
War das der künstliche Darmausgang, als ja, du gemerkt hast, jetzt ja, kann ich noch nicht mal mehr ja, alleine auf Toilette
ja,
gehen?
Das war ganz schlimm für mich, ja. Mhm. Also das hat mir die Würde genommen. Das hat mir wirklich das letzte Stückchen Würde genommen und ich habe mich in dem Moment auch nicht mehr wie Yasin gefühlt. Die Dialyse war in Ordnung, mit der Dialyse kam ich klar. Der Hunger plagte mich auch, klar, ich durfte nichts essen, ich war auf künstliche Ernährung angewiesen. Aber das Schlimmste für mich war die Tatsache, dass ich immer wieder in meinem eigenen Kot lag. Das war das Schlimmste für mich.
Was hat dir denn damals geholfen und auch wieder Kraft gegeben, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen?
Der Glaube. Ich weiß, es ist in so einem Moment nicht leicht zu glauben. Ich habe eine tiefe Glaubenskrise.
Also du bist gehabt. Gläubiger Christ.
Ich bin ein gläubiger Christ. Sagen, ja? Der Glaube hat mich durch die Zeit getragen, auch wenn ich sagen muss, als ich dann erfahren habe, dass der Mann, der mir das angetan hatte, sich auch auf Gott berufen hat, steckte ich dadurch auf jeden Fall in einer tiefen Glaubenskrise, weil ich nicht wusste, warum hat Gott das zugelassen? Warum ist ausgerechnet mir das passiert? Ich habe mich 2 Monate davor taufen lassen und dann auf einmal dieser Tiefpunkt, dann auf einmal diese Zäsur und ich konnte damit nicht umgehen. Ich konnte das alles nicht einordnen. Dann entwickelte sich auch dieser Hass und irgendwann nach dem Krankenhaus, als ich dann auch vor Gericht stand, gesehen habe, was mit ihm passiert ist, als ich dann zur Ruhe kam, wurde mir bewusst, wie oft Gott mich doch vor dem endgültigen Schicksal bewahrt hatte. Und da wurde mir klar, und das ist etwas, das muss man nicht nachvollziehen können, aber Menschen, die vielleicht schon mal durch harte Zeiten gegangen sind, werden das sicherlich verstehen, dachte ich, vielleicht ist das meine Aufgabe, vielleicht musste ich durch diese schrecklichen Zeiten gehen, damit ich jetzt Menschen dazu motivieren kann, wieder mehr Liebe im Herzen zu tragen, wieder mehr Versöhnung voranzubringen. Und diese Aufgabe hätte ich nie erfüllen können, wenn mir das nicht passiert wäre. Und dann habe ich alles rekapituliert und bin zu dem Entschluss gekommen, vielleicht war das alles, und das muss man wirklich auf sich sacken lassen, aber vielleicht war das alles gar nicht so schlecht. Vielleicht hat der Vorfall mir wirklich mehr gegeben, als er mir genommen hat. Ich habe eine bessere Beziehung mit meiner Mutter seitdem. Ich weiß das Leben mehr zu schätzen. Ich habe heute einen Verlobten, den ich über alles liebe und den ich im nächsten Monat heiraten werde. Ich konnte Menschen aussortieren, die mir nicht gut getan haben, umgebe mich nur noch mit Menschen, die mir gut tun. Ich konnte mein Studium wieder aufnehmen. Ich habe meine Beine nicht verloren. Ich habe ja auch sehr, sehr viel Gnade, sehr, sehr viel Glück erfahren. Ich kann heute zu Menschen sprechen, kann meine Geschichte nutzen, um Menschen zu motivieren, um Menschen vielleicht auch eine andere Perspektive aufzuzeigen. Ohne dieses schreckliche Ereignis wäre das nie möglich gewesen. Ich möchte diesen Hass nicht weiter in mir tragen. Ich möchte, dass Menschen durch meine Geschichte lernen, dass Hass nicht die Lösung sein kann.
Dass du sagst, wir müssen diese Spirale aus Hass und Gewalt durchbrechen und das ist meine Botschaft. Das hat natürlich auch mit deiner Lebensgeschichte vorher zu tun, vor diesem Attentat. Du hast nämlich sowohl selbst eine Phase der Radikalisierung erlebt, als auch Gewalt. Du bist aufgewachsen als Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters, daher kommt dein Name. Deine Eltern haben sich aber getrennt, als du noch klein warst. Du warst bei deiner Mutter und jedes zweite Wochenende bei deinem Vater, der sich, ich glaube, das kann man so zusammenfassen, wenn du da warst, überhaupt nicht für dich interessiert hat. Für ihn und seine Verwandten, warst du zu deutsch? Was haben sie dir vorgeworfen?
Ja, ich war zu deutsch. Ich habe nicht ins Bild gepasst. Ich meine, es ist paradox. Denn
was heißt zu deutsch? Also was war das konkret? Was in deren
Augen zu deutsch
war?
Ich konnte nichts mit der türkischen Kultur anfangen. Ich sprach kein Türkisch. Ich konnte mich nicht mit der Kultur identifizieren. Ich konnte mich auch mit dem Islam nicht identifizieren. Ich habe halt säkulär gelebt. Ich habe ganz normal gelebt. Ich habe niemanden erniedrigt, weil er anders glaubt oder weil er anders denkt. Und das hat halt nicht ins Narrativ gepasst. Als Kind begreift man das nicht so. Als Kind möchte man einfach nur dazugehören. Ich hatte ja von der Seite meiner Mutter aus niemanden. Dementsprechend war es mir immer sehr wichtig, Teil dieser Familie zu sein. Aber ich war nie genug. Und mein Vater hat sich, wie du schon gesagt hast, nie um mich geschert. Ich wurde immer weitergereicht und die Menschen, die mit mir zu tun hatten, haben mir auch immer das Gefühl vermittelt, dass ich nicht gut genug bin. Und mir auch das Gefühl vermittelt, beziehungsweise mir auch offen gesagt, wir sind der Meinung, dass du daran schuld bist, dass dein Vater nichts mit dir zu tun haben möchte. Ich habe dadurch enorme Selbstzweifel entwickelt. Ich war nie selbstbewusst. Ich habe in der Schule auch ganz viel Mobbing erlebt. Also ich wurde sehr, sehr stark gemobbt. Es gab eigentlich gar keine Pause, in der ich nicht mindestens mit einer blutenden Lippe zurück in den Unterricht gekommen bin.
Ja, also du wurdest ständig verprügelt.
Ich wurde ständig verprügelt.
Hat er dieses Deutsch- oder Türkischsein auch eine Rolle gespielt bei dieser Schule?
Ja, auf jeden Fall. Viele konnten halt auch nicht verstehen, warum ich kein Türkisch sprechen konnte. Es gab kaum Kinder, und das finde ich wirklich traurig, die damals gesagt haben, hey, ist doch kein Problem, dass du anders bist.
Aber was heißt, dass du anders bist? Also hattest du eher Konflikt mit Kindern
so,
mit Migrationshintergrund oder mit typisch deutschen
Kindern? Sowohl als auch.
Also den einen warst du zu deutsch, den anderen zu türkisch.
Genau, so war es. Und so kann man das gut zusammenfassen, genau. Und ich bin halt mit allen angeeckt, weil ich auch nie jemand war, der sich alles gefallen lassen hat. Ich wollte Unrecht nie auf mir sitzen lassen, habe mich immer gewehrt, war aber jetzt auch nicht der Kämpfer, der sich mit allen hätte anlegen können, wurde dann dementsprechend häufig zusammengeschlagen. Und ja, irgendwann mal habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich richtig zurückschlage, dass ich mich jetzt richtig wehre und dass ich vielleicht aus dieser Opferrolle rauskomme und dann selbst zum Täter werde. Und das ist auch leider passiert. Ich bin dann selbst sehr unfair geworden, weil ich mir nicht mehr anders zu helfen wusste. Ich habe erst angefangen zurückzuschlagen. Dieses Gefühl, endlich nicht mehr in dieser Opferrolle zu sein, hat mich so sehr beflügelt, dass ich dann irgendwann auch zu jemandem wurde, der zugeschlagen hat. Der selber zum Täter wurde. Das hat noch mehr Stress angezogen. Also es wurde dadurch nicht besser. Es kamen noch mehr Menschen auf einen zu, wollten sich mit einem messen. Also Hass oder Gewalt führte zu noch mehr Gewalt. Und irgendwann hatte ich dann einen ganz guten Freund, das war dann in der 9. Klasse, der mich dann beiseite nahm und sagte, hey, ich verstehe das, ich weiß, wo du herkommst, ich weiß, was du durchgemacht hast, aber wenn du so weitermachst, dann landest du irgendwann im Knast.
Du hast einfach gesehen, zu was so eine Gewaltspirale führen kann. Du hast immer wieder versucht, auch Zugang zu deinem Vater zu finden und hast dann ihm zuliebe versucht, möglichst türkisch zu sein, hast hier quasi eine Art türkische Scheinidentität aufgebaut.
Was daran lustig ist, als ich damals diese Scheinidentität um mich herum aufgebaut habe, das durchblickt man ja ganz schnell, wenn man wirklich türkisch kann, wenn man sich wirklich mit der türkischen Kultur auskennt. Das war ja wirklich ein Konstrukt, das sehr wackelig war. Und jetzt geben mir auch Deutsche das Gefühl, dass ich kein Deutscher bin.
Wieso?
Ja, weil ich nicht deutsch aussehe. Oder weil ich halt keinen deutschen Namen trage. Und mittlerweile kriege ich von beiden Seiten sehr, sehr viel Hass ab, weil ich mich in der Mitte bewege, weil ich sage, klar, respektiere ich auch die türkischen Wurzeln, die ich habe. Aber ich bin nun einmal Deutscher. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe eine deutsche Mutter. Ich bin mit der deutschen Kultur, mit der deutschen Sprache groß geworden.
Du studierst Germanistik.
Ich studiere Germanistik.
Willst Deutschlehrer werden.
Ich will Deutschlehrer werden. Ich kenne nichts anderes als Deutschland. Warum bin ich denn kein Deutscher? Und genau das fliegt mir immer mal wieder um die Ohren. Aber ich bin das, was ich bin und dazu stehe ich. Ich habe mein Leben lang meine deutsche Identität geleugnet, weil ich cool sein wollte, weil ich den falschen Menschen gefallen wollte. Dann habe ich auch meine Sexualität geleugnet, weil ich keine Ausgrenzung erfahren wollte, weil ich nicht wieder in dieselbe Spirale rutschen wollte, in der ich mich in meiner Kindheit befand. Und heute stehe ich ganz offen zu dem, was ich bin. Ich bin ein stolzer Deutscher mit einem Verlobten, den ich nächsten Monat heiraten werde. ein schwuler deutscher Mann, der ganz stolz auf das ist, was er heute ist. Und dafür habe ich lange kämpfen müssen. Und das sehen viele Menschen nicht. Aber es ist nicht einfach, zwischen zwei Kulturen groß zu werden und dann auch noch schwul zu sein. Und ich glaube, jeder, der das selbst erfahren hat, jeder, der jemanden kennt, der so etwas durchmacht, weiß, wie anstrengend, wie hart das ist.
Aber lass uns nochmal auf diese türkische Scheinidentität zurückkommen. Du bist dann in die Moschee gegangen, ja. Hast da Kontakte gesucht, du hast angefangen, ein bisschen Türkisch zu lernen. Bist du denn auch, als du diese Scheinidentität angenommen hast, weil du immer in deinem Buch auch von Radikalisierungstendenzen sprichst, bist du denn mit radikalem Gedankengut in Berührung gekommen?
Ja, ich muss sagen, es gibt natürlich auch ganz viele gute Moscheen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich bin damals in eine Moschee gekommen, in der der Nationalismus sehr, sehr wichtig war. In dieser Moschee wurde ich dann mit diesen nationalistischen Strukturen konfrontiert, dass man den Glauben sehr stark mit der nationalen Identität verwoben hat. Und da ging es dann auch viel mehr darum, ah, du bist Türke, du willst Erdogan und du musst ja eigentlich auch Erdogan wählen, wenn du Türke bist. Und das war für mich kein Glaube. Also das hatte für mich nichts mit Glaube zu tun. Das war politische Indoktrinierung. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und dann wurde es halt auch immer radikaler, wenn man dann mal ein, zwei Wochen nicht da war. Dann wurde direkt nachgefragt, wo bleibst du? Warum bist du nicht da? Dann wurde man angesprochen, bist du auf den falschen Weg geraten? Dann habe ich gesagt, Leute, wenn ich einen Glauben leben möchte, dann möchte ich den für mich leben. Ich möchte nicht an eine Moschee geknüpft sein. Ich möchte, oder an eine religiöse Institution im Allgemeinen. Ich möchte halt einfach meinen Glauben so leben, wie ich es für richtig halte. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, das ist mir ein bisschen zu radikal, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das gilt nicht für alle, aber es gibt da schon ganz, ganz viele Menschen in den Moscheen, die auch ein sehr konservatives, ein ultrakonservatives Weltbild haben. Das schränkt einen schon ein, wenn man ein freiheitlich lebender Mensch ist. Und dann habe ich irgendwann, ja, ich habe dann zwar immer noch gesagt, dass ich Muslim bin, aber ich bin nicht mehr zur Moschee gegangen. Und dann habe ich irgendwann dann auch in der Pubertät, so mit 15, 16, von meiner Familie losgelassen. Dann,
also den Kontakt zum Vater,
genau,
und der Familie abgebrochen.
Hab mich dann von denen emanzipiert, wurde auch immer aufmüpfiger. Okay, das war auch der Pubertät geschuldet. Auch meinem guten Freund, der mir immer wieder gesagt hat, du musst nicht nach deren Weltbild leben. Du kannst du selbst sein. Lass dich nicht ständig von deren Meinungen beeinflussen. Das macht dich nicht glücklich. Und ich habe so jemanden wie ihn wirklich gebraucht, der mich auch wirklich verstanden hat, der mir gezeigt hat, dass es auch anders geht. Und ja, dann bin ich da ausgebrochen.
Du bist dann, als du da quasi ausgebrochen bist aus dieser Familie, hast du dann Radikalisierung oder radikales Gedankengut auf anderer Seite erfahren, dass du plötzlich den Islam für alles verantwortlich gemacht hast oder in Kontakt zu Leuten warst, die das gemacht haben?
Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Also ich habe dann natürlich erstmal auch, wie sollte es anders sein, sehr, sehr viel Hass verspürt, konnte nicht wirklich mit der Familie abschließen, habe dann natürlich auch viel auf das Weltbild, auf den Islam und so weiter geschoben. Und ja, dann habe ich tatsächlich mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun gehabt, die den Islam auch aus tiefster Überzeugung ablehnen. Das war mir dann aber auch zu radikal. Ich war nie ein Mensch, der die Radikalität geliebt hat. Also das war mir immer viel zu viel. Dieses politische, nationalistische, religiöse Gedankengut war mir zu viel, dass man sagt, du musst Türke sein, du musst Erdogan wählen, aber du musst auch gleichzeitig ein ganz gläubiger Moslem sein und du musst in die Moschee gehen und du musst dies machen und du musst das machen und Menschen, die anders leben, die dürfen nicht Teil deines Lebens sein, die dürfen nicht in deiner Sphäre vorhanden sein. Das war mir zu viel, aber auch dieses Menschen, die ganz normal, moderat leben, die einfach nur eine andere Religion haben, dürfen auch nichts mit uns zu tun haben, weil das nicht zu Deutschland gehört. Der Islam ist eine Krankheit, bla bla bla. Ich zitiere jetzt nur die Aussagen mancher Menschen. Und das war mir auch zu radikal. Da sah ich die Wahrheit auch nicht. Die Wahrheit war irgendwo in der Mitte. Ich hatte sie nur noch nicht für mich gefunden. Aber ich wusste, dass das auf jeden Fall nicht die Wahrheit ist.
Aber interessant, dass du trotz dieses Attentats, das sich fast das Leben gekostet hast, dann nicht komplett auf diese Spur aufgesprungen bist.
Tatsächlich. Klar hatte ich dann noch Freunde im Umfeld, die dann gesagt haben, ja siehst du, ne, wir haben es dir von Anfang an gesagt. Und dann habe ich gesagt, Leute, nee, Nee, also kann ich nicht mitgehen. Das, dieses Gedankengut kann ich nicht mittragen. Ihr seht die Mitte nicht.
Weil dieser Was Mann ist, hat ja auch einen Moslem ermordet.
Genau, dieser Mann hat auch einen Moslem ermordet. Und er hat auch vor Gericht gesagt, und da hat auch jeder geschluckt, der vielleicht so geglaubt hat, für mich sind alle Muslime Feinde, die in Deutschland leben. Alle Muslime, die in Deutschland leben, gehören vernichtet. Das hat er gesagt. Der Richter hat ihn gefragt, was er von Muslimen hält, die in Deutschland leben. Und er hat gesagt, für mich gehören sie alle vernichtet. Das sind für mich keine Muslime.
Weil die ihm zu moderat sind.
Weil die ihm zu liberal sind. Und wer da spätestens nicht gemerkt hat, dass wir eigentlich alle denselben Feind haben, dass wir als Gesellschaft eigentlich einig gegen diese radikalen Kräfte stehen müssten, der hat den Schuss halt nicht gehört. Dem kann man auch nicht helfen. Aber ich saß da, ich habe diesem Mann in die Augen geblickt, ich habe gesehen, was so eine radikale Ideologie mit jemandem machen kann. Und ich weiß, dass das nicht die Wahrheit ist. Und dass das uns zerstören wird, wenn wir nicht einig dagegen vorgehen.
Du plädierst immer dafür, die Mitte zu suchen
in
deinem Buch, weil du sagst, das ist das, was die meisten von uns eigentlich ausmacht. Wir dürfen nicht nur nach rechts und nach links immer diese extremen Positionen vertreten.
Ja, ich sehe das leider in der Gesellschaft, dass sich diese Spaltung immer weiter vollzieht, und das bereitet mir Sorgen, denn entweder ist man heutzutage links oder man ist rechts, aber es gibt nichts mehr dazwischen. Und wir fangen ja mittlerweile schon damit an, das gab es jetzt auch im Zuge der ganzen Demonstration mit der CDU, darf man auch nicht mehr koalieren oder mit der CDU darf man auch nicht mehr reden. Es wurden Büros von CDU-Mitgliedern zerstört und so weiter. Und da habe ich mich dann auch gefragt, wenn ihr die Gesellschaft so seht, wenn für euch nur ein, zwei Meinungen existieren, warum behauptet ihr dann immer, dass wir in einer Demokratie leben? Und das bereitet mir wirklich Sorgen. Und von anderer Seite ist es natürlich genauso. Alle anderen haben keine Ahnung, nur wir wissen, wie es hier wirklich zu laufen hat. Und so funktioniert eine pluralistische Gesellschaft nicht. In einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft müssen alle Meinungen gehört werden, sofern sie denn nicht die Meinung eines anderen einschränken. Da hört nämlich die Meinungsfreiheit auf. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, entweder hast du eine linke Position, das sind Kampfbegriffe geworden, dann bist du gut in der linken Sphäre aufgehoben, oder du hast eine rechte Position, dann bist du gut in der rechten Sphäre aufgehoben. Aber was ist denn mit den moderaten Meinungen? Was ist denn mit den Meinungen, die beide Seiten vereinen? Die existieren gefühlt gar nicht mehr. Und das bereitet mir Sorgen, weil dadurch dann ein Staat zerstört wird. Dadurch wird ein Staat zersetzt. Wenn es irgendwann nicht mehr möglich ist, moderate Meinungen zu äußern, dann teilt sich der Staat nur noch in zwei radikale Gruppierungen. Und die werden sich aufreiben. Die werden aber auch das Fundament des Staates zerstören. Und um das zu verhindern, müssen wir wieder mehr Dialog möglich machen, müssen wir wieder zusammenkommen. Wir dürfen nicht alle AfD-Wähler direkt verteufeln, weil sie eine Partei wählen, die wir vielleicht nicht wählen würden, sondern müssen mit diesen Menschen über ihre Sorgen reden. Nicht alle sind Nazis, nur weil sie Sorgen haben. Und wie man an meinem Fall sieht, läuft in Deutschland auch einiges schief.
Was müsste denn in deinen Augen besser laufen in Deutschland? Wir haben ja zum Beispiel eine steigende Messerkriminalität, eine drastisch anwachsende. Du warst selbst Opfer. Was müsste denn passieren, dass sowas eingedämmt wird, deiner Meinung nach?
Wir müssen zuallererst natürlich hart gegen solche Menschen vorgehen, gegen solche Gruppierungen. Die meisten Menschen, die hier solche Straftaten begehen, auch im Namen des IS und so weiter, werden hier radikalisiert. Nicht in Saudi-Arabien, nicht in Afghanistan, nicht in Syrien, sondern hier. Das bedeutet, wir müssen als Staat hart gegen solche Organisationen durchgreifen. Was ich zum Beispiel immer wieder bemerke, ist, dass das Internet teilweise ein gesetzesfreier Raum ist. Egal, was im Internet gepostet wird, es wird nicht ernst genommen, es wird rechtlich nicht verfolgt. Wie viele Menschen, die aus dieser Sparte kommen, schon Anschläge angekündigt haben und dafür nicht belangt worden sind. Und auch der Mann, der mir das angetan hat, hat seine Anschläge mindestens mehrere Monate vorher schon angekündigt, hat mehrere Monate lang immer wieder zum Glaubenskrieg aufgerufen, hat immer wieder gefordert, dass Ungläubige getötet werden sollen. Und keiner hat das ernst genommen. Man kann rechtlich nicht dagegen vorgehen. Und das ist ja wirklich so. Man geht zur Polizei und dann heißt es, ja, aber solange nichts passiert ist, können wir auch nicht dagegen vorgehen. Aber das darf nicht sein. Darauf muss aufmerksam gemacht werden. Dagegen muss vorgegangen werden. Das ist das Erste. Zweitens, wir als Gesellschaft, wie wir mit so etwas umgehen, das ist auch wichtig. Wir müssen gucken, dass wir uns dadurch nicht spalten lassen. Wenn so etwas passiert, dann ist es erst einmal wichtig, dass man den Fokus auf die Opfer lenkt. Die Opfer werden häufig vergessen. Dann wird daraus immer eine politisch aufgeheizte Debatte gemacht. Ich plädiere dafür, dass man sich erst einmal um die Opfer kümmert, dass wir als Gesellschaft zusammenstehen und solchen Menschen, solchen Gruppierungen zeigen, dass wir in der Mehrheit sind und dass wir uns durch diese Menschen nicht spalten lassen, dass wir hinter unseren Leuten stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sendet ein wichtiges, starkes Signal in Richtung Außenwelt, in Richtung radikale Gruppierungen. Wir sind hier, wir halten zusammen, wir lassen uns nicht spalten. Das ist wichtig. Das zusammen könnte schon ganz, ganz viel verhindern. Konsequentes Vorgehen des Rechtsstaates gegen solche Gruppierungen, ja, und der Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft ohne Polarisierung, ohne Spaltung. Das sind zwei wichtige Faktoren. Und dann kann man ja lange darüber reden, man kann sehr, sehr viel erörtern, man kann sehr, sehr viele Probleme lösen, wenn man an einen Tisch kommt. Und das wird heutzutage, wie schon bereits erwähnt, nicht getan. Ja, der eine gibt dem die Schuld, der andere gibt dem die Schuld. Aber wer redet denn wirklich über konstruktive Lösungen, über konstruktive Lösungsansätze?
Also du versuchst das.
Ich versuche es.
Du engagierst dich inzwischen in der Opferhilfe Duisburg. Was macht ihr da genau?
Wir bringen Menschen, jetzt nicht unbedingt Islamisten, aber wir bringen Menschen, die Opfer von Gewalttaten geworden sind, mit Menschen zusammen, die Gewalttaten begangen haben. Und versuchen, Gespräche zu ermöglichen, Austausch zu schaffen. Und es gibt ganz, ganz viele erfolgreiche Beispiele, die belegen, dass wir auch außerhalb der Gerichte für Verständnis sorgen können. Wir hatten zum Beispiel mal einen Fall von einem Polizisten, der wurde von einer Frau beleidigt, dann hat er das zur Anzeige gebracht, daraus ist dann ein richtiger Rechtsstreit erwachsen. Und sie hat das partout nicht einsehen wollen, dann wurde ihr angeboten, dass man mit ihr reden könnte, dass man mit ihr mal ein klärendes Gespräch führen könnte. Sie hat sich darauf eingelassen. Das ist natürlich nur möglich, wenn Leute sich darauf einlassen. Man kann niemanden dazu zwingen, aber es ist sehr, sehr wichtig. Und sie hat sich darauf eingelassen, dann hat man ihr das mal erklärt. Und dann hat sie das tatsächlich sogar eingesehen und so etwas findet vor Gericht nicht statt. Diese klärenden Gespräche können vor Gericht nicht stattfinden. Man entlastet die Gerichte dadurch und wirkt präventiv gegen weitere Gewalttaten. Und sie hat sich dann bei dem Polizisten entschuldigt. Er hat die Strafanzeige zurückgezogen. Sie hätte normalerweise einen bestimmten Betrag an ihn verrichten müssen. Dann hat er aber gesagt, also mir reicht es, wenn sie irgendeiner wohltätigen Organisation das Geld spenden. Ich möchte das Geld nicht haben. Und somit hat jeder gewonnen. Sie wusste, was sie falsch gemacht hatte, hat wahrscheinlich dann auch im Nachhinein so etwas nicht nochmal getan, weil ihr dadurch bewusst wurde, wie verletzend manches sein kann. Und er wiederum hat gesehen, dass Gespräche helfen können, dass man zu Menschen durchdringen kann, wenn man sich denn auf die Menschen einlässt. Und das wäre vor Gericht nicht möglich gewesen und deswegen bin ich ganz stolz auf diese Opferhilfe. Und wir können Menschen an die Hand nehmen, wir können ihnen zeigen, welche Rechte sie in dem Staat haben. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, es ist nicht leicht. Wenn man Opfer eines solchen Anschlags wird, dann weiß man nicht, was muss man beantragen, an welche Institutionen kann man sich wenden, wo bekommt man auch psychische Hilfe und so weiter und so fort. Und dafür sind dann wir da. Wir helfen diesen Menschen durch diese schwere Zeit.
Yasim, ich wünsche dir viel Erfolg. Das ist eine tolle Arbeit, die ihr da macht. Danke für das Gespräch. Am Ende gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Als Dankeschön, dass er Zeit für Leute hat. Ich greife mal hier in meine Tasche. In deinem Fall war das gar nicht schwer, weil du ja kurz vor deiner Hochzeit bist. Ach. Deshalb habe ich für dich ein Erste-Hilfe-Koffer-Ehe. Da ist garantiert nichts Medizinisches drin. Davon hattest du genug in den letzten Jahren. Sondern es ist unter anderem, neben anderen Dingen, was drin, was mit einer ganz besonderen Reise zu tun hat, die du gemacht hast. Nachdem du nämlich körperlich wieder einigermaßen auf dem Damm warst, hast du etwas Verrücktes gemacht, was uns Rheinland-Pfälzer natürlich freut. Du bist zu Fuß von Koblenz nach Trier gelaufen, 250 Kilometer. Ja. Wieso hast du dir ausgerechnet diese Strecke ausgesucht?
Weil ich Rheinland-Pfalz erstens sehr, sehr schön finde. Ich finde die Mosel wunderschön. Und zweitens musste ich wieder dieses Gefühl der Freiheit verspüren. Ich bin dann alleine losgezogen, weil ich ja in dem Zeitraum dann auch endlich von der Dialyse weggekommen bin. Und das musste einfach zelebriert werden. Und deswegen bin ich dann einfach mit meinem Rucksack losgelaufen und habe endlich mal wieder die Freiheit genossen.
Also im Ersten-Hilfe-Koffer Ehe ist ein kleiner Bildband für die Hosentasche drin von Koblenz nach Bingen, weil die Strecke bist du noch nicht gelaufen. Und ich dachte, die könnt ihr vielleicht gemeinsam laufen. Das Och, lohnt bestimmt. Sich nämlich auch. Und dann habt ihr ganz viel Schönes von Rheinland-Pfalz gesehen. Dir alles Gute und eine tolle Hochzeitsfeier.
Danke, gleichfalls.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.